Werbung.
Du hast alles erreicht. Den Ruhm, das Geld, den Applaus. Aber wer bist du, wenn das alles weg ist? Tore des Lebens. Der Fußballroman, der zeigt, was hinter den Schlagzeilen wirklich passiert. Von Lars Wilhelm Baumgarten. Jetzt vorbestellen. tore-des-lebens.de.
Mein heutiger Gesprächspartner ist männlich. Name?
Michael Gruninger.
Alter?
48.
Beruf?
Ich bin ausgebildeter Diplomkaufmann. Und da ich gerade die letzten Jahre im Gefängnis verbracht habe, im Moment kein aktiver Beruf. Außer vielleicht Autor.
Hast du Hobbys? Und wenn ja, welche?
Ja, meine Hobbys sind Sport, Filme und Serien. Ist zwar kein richtiges Hobby, aber viel Zeit mit der Familie verbringen, mit meinen Kindern verbringen, wandern, gern in der Natur, gern unterwegs, genau.
Und glaube ich gerade den Geburtsort vergessen. Wo ist er denn?
Ich bin geboren in Freiburg.
Und hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Ach, ein Lebensmotto. Ich denke, die letzten Jahre haben gezeigt, man muss den aktuellen Moment genießen und für mich ganz wichtig, zufrieden sein mit dem, was man hat und nicht drüber nachdenken oder enttäuscht sein, was man nicht hat oder nicht mehr hat.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Ich denke, empathisch, interessiert, einfühlsam, lustig, humorvoll, meistens gut gelaunt und manchmal auch verschlossen.
Michael Gruninger ist mein Gesprächspartner. Später geht es hier um das Thema Spielsucht. Michael Gruninger ist mein Gesprächspartner.
Du bist in Freiburg geboren. Bist du dort auch aufgewachsen?
Ja, ich war bis nach dem Abitur in Freiburg, habe dann noch Metzgerlehre gemacht und bin dann nach München gegangen zum Studieren.
Oh, sehr spannend. Erstmal, ich glaube, Freiburg ist ein schöner Platz, um aufzuwachsen, oder?
Ich finde es toll. Wir haben immer das beste Wetter, haben den besten Fußballverein in Deutschland und natürlich eine hohe Lebensqualität. Andere machen hier Urlaub. Ich glaube, das ist ein richtig schöner Platz zum Leben und zum Aufwachsen natürlich.
Also ich war einige Male in Freiburg und für mich hat es halt absolute Entschleunigung und natürlich dieses Wasser durch die ganze Stadt, das ist natürlich schon was Besonderes, ne?
Du sprichst jetzt die Freiburger Bächle an, durch ein Wahrzeichen. Klar, macht natürlich tolle Stimmung. Wasser ist immer toll. Und was man bei den Bächle wissen muss, du musst immer aufpassen als Nicht-Freiburger, wenn du in den Bach trittst, dann musst du oder darfst du, sag ich immer, eine Freiburgerin heiraten.
Okay, das ist ein Gesetz.
Genau, ungeschriebenes Gesetz.
Okay. Du bist dann in Freiburg auch zur Schule gegangen, nehme ich an, ne?
Genau.
Okay, warst du ein guter Schüler?
Gut genug. Ich habe eigentlich das gemacht, was nötig war. Ich war jetzt nie der Einserschüler. Aber es hat immer gereicht für eine ordentliche Note.
Jetzt habe ich gerade schon diese Stelle gehört. Da werde ich natürlich hellhörig, weil ich das ganz witzig finde. Das heißt, Abitur und Metzgerlehre habe ich gehört, ne?
Genau. Also ich stamme aus einer Unternehmerfamilie, alteingesessen in Freiburg. Und wir hatten ein Familienunternehmen im Bereich Fleisch und Wurst, deswegen Metzgerlehre dann auch. Und der Weg war so ein bisschen vorgezeichnet, einfach erst schulische Ausbildung, und dann auch Studium. Und es gehört einfach in dem Metier dazu, dass man von der Materie Ahnung hat. Das heißt, die Metzgerlehre macht viel Sinn. Natürlich hast du nach dem Abitur und kurz vor dem Studium nicht so richtig Lust darauf. Wenn du es nicht gleich machst, machst du es aber wahrscheinlich dann nie mehr. Deswegen hat sich das bei mir dann direkt ans Abitur, kurz Zivildienst noch und dann die Lehre angeschlossen.
Was hast du studiert?
Betriebswirtschaft.
Okay, das sind ja dann Sachen, die passen ja durchaus zusammen. Die braucht man eigentlich in vielen Umgebungen, ja.
Genau.
Das heißt, du hast die Lehre gemacht, aber hast du im elterlichen Betrieb gearbeitet dann?
Während der Lehrzeit, meinst du?
Ja, oder danach?
Ja, danach, ja.
Okay.
Also ich bin eben dann im Jahr 2000 nach München gegangen zum Studieren bis 2005 und bin dann 2005 ins Unternehmen, also nach Freiburg zurückgekommen. Das war so ein bisschen die Zeit direkt nach dem Studium, da hätte ich auch gerne noch ein bisschen mehr von der Welt gesehen, weil auch in anderen Firmen gearbeitet. War dann aber nicht möglich, weil mein Vater gesundheitlich sehr angeschlagen war zu der Zeit und ich dann direkt zurückkommen musste und bin dann 2005 in den Betrieb eingestiegen.
Wolltest du in den Betrieb einsteigen? War das immer dein Plan?
Ja, das war der Plan. Das war so, ich sag mal, es war so ein bisschen beides. Also es war so vorgegeben, weil natürlich willst du im Familienunternehmen immer einen Nachfolger haben. Mein Bruder war auch im Unternehmen, aber ist dann auch, hat sich dann auch nochmal umorientiert, ist dann auch wieder zurückgekommen und dann war klar, ich bin der Letzte in der Reihe und das war so vorgegeben, aber es wäre jetzt gelogen zu sagen, dass das eine schlimme Vorgabe ist, in so einen Betrieb einzusteigen, als gleich sozusagen als Geschäftsführer.
Ja, aber ich sag mal, gibt's ja immer so unterschiedliche, manche wollen damit gar nichts zu tun haben, wenn so ein Betrieb da ist und andere, ja, haben das durchaus dann auch als Lebensaufgabe, dass sie sagen, okay, das erhalte ich. Ja,
ja, also das war schon so. Zu der Zeit, 2005, wie gesagt, wäre es auch schön gewesen, noch irgendwo anders Erfahrung zu sammeln, um dann die auch im Betrieb einzubringen, weil du kommst vom Studium, kannst eigentlich in der Praxis gar nichts. Und das dann in der Phase, in der mein Vater sehr, sehr angeschlagen war, wo es sogar, weil er im Koma lag, unklar war, ob er wieder aufwacht, war es nicht der beste Start. Also man kann natürlich sagen, ins kalte Wasser geworfen, aber das hört sich immer so heroisch und so toll an und so für einen Kinofilm, aber es ist natürlich, du stehst erst mal da und weißt gar nichts.
Naja, ich sag mal, das ist ja immer gerade so, immer so oft, wie du sagst, ins kalte Wasser geworfen, so ein einfacher Satz, in Wirklichkeit steckt ja viele Details dahinter und neben den Sachen, die man lernen kann, gibt es ja immer diese ungeschriebenen Regeln, die man kennen muss, ein Gefühl, ein Bauchgefühl. Das ist ja gar nicht so einfach und das fehlt natürlich, wenn man einfach so etwas übernimmt, ohne dass man vielleicht die Chance hat, auch zu fragen, hey, was bedeutet das denn, ne?
Genau, und du hast dann ganz viele Mitarbeiter, die dir erstmal auch nicht automatisch folgen, nur weil du jetzt gerade da bist. Du musst die erstmal kennenlernen, du musst die Abläufe kennenlernen, du musst wissen, wie werden Dinge gemacht. Und da ist natürlich dann gerade ein starker Vater, der dir das beibringen kann, der dir das zeigen kann, ganz, ganz wichtig. Und das hatte ich erstmal nicht. Dann hat sich mein Vater zum Glück wieder berappelt sozusagen, ganz erholt nie, aber dann doch wieder erholt. Und dann war er im Unternehmen zurück und dann haben wir erstmal so koexistiert. Und er war leider jetzt nicht der Mentor, der dich an die Hand genommen hat und gesagt hat, guck mal hier oder so, das sind deine Aufgaben, das machst du, sondern er war halt der Patriarch, der eigentlich alles entschieden hat und nicht gewohnt war, dass es jetzt plötzlich jemand gibt, der vielleicht auch Entscheidungen trifft. Und da haben wir uns am Anfang so ein bisschen behakt, sag ich mal. Und das hat bei mir dann auch erstmal sogar in den ersten Jahren zu einer gewissen Demotivation geführt, weil ich meinen Platz nicht so richtig gefunden habe dort, meine Aufgabe nicht so richtig gefunden habe. Und das war dann sozusagen gar keine einfache Zeit, die ersten Jahre. Bis dann 2008 durch ein Sonderereignis hat sich dann eigentlich alles geändert. Ende 2008 ist der Betrieb an einem Samstagmorgen komplett abgebrannt.
Oh.
Also da habe ich, werde es nie vergessen, Samstagmorgen um 11, ich glaube 11.29 Uhr oder 30, Anruf bekommen von der Hausmeisterin und dann hat sie gesagt, es brennt. Und im ersten Moment denkst du dann, der Fahrradschuppen brennt oder so. Also du gehst nicht davon aus, die Firma steht in Flammen. Und dann bin ich mit meiner Freundin, der späteren Frau, hingefahren und auf dem Weg dorthin fährst du dann über die Güterbahnhofbrücke und auf der Brücke sehen wir eine riesen Rauchwolke, die hunderte von Metern hoch war. Und dann in dem Moment wusste ich, jetzt ist richtig was passiert. Und ja, und als wir dann dort ankamen, stand im Prinzip der ganze Betrieb in Flammen.
Was denkt man in diesem Moment? Das ist ja nicht nur, da ist ja alles weg, ne?
Das ist alles weg. Du musst dir vorstellen, du gehst am Abend aus dem Büro und am nächsten Morgen ist das Büro nicht mehr da. Gar nichts mehr davon da. Und also im ersten Mal hast du eigentlich gewisse Panik, gewisse Leere, du kannst erstmal gar nicht richtig denken, sondern du guckst natürlich erstmal, was ist genau passiert, sind hoffentlich keine Menschen involviert. Die Feuerwehr war mit hunderten Leuten dort und du musst dir erstmal dann einen Überblick, bis du dann realisierst, dass alles weg ist. Dauert das ein bisschen, weil du erstmal natürlich in einen gewissen Notfallmodus verfällst. Ja.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Gruninger. Er hat im familiären Betrieb mitgearbeitet, der aber eines Tages komplett abgebrannt ist. Da waren wir gerade im Gespräch mit Michael Gruninger.
Danach fängt man an zu überlegen, wie komme ich wieder an Unterlagen? Habe ich sie überhaupt noch? Gibt es irgendwo Kopien? Wahrscheinlich geht es dann irgendwann los, ne? Weil man muss ja irgendwas machen danach.
Ja, du hast Fragen, wie werden die Filialen jetzt beliefert? Wie geht es morgen weiter, wie bleibt man am Markt und so weiter. Die Gedanken kommen natürlich relativ schnell. Vor allem, wenn du dann aber siehst, dass eigentlich nichts mehr übrig ist. Stellst du dir auch die Frage natürlich, wie ist man versichert? Wie was passiert ist. Und das wird aber dann alles so ein bisschen gesteuert. Natürlich, du weißt, du bist versichert, du weißt aber nicht, was es bedeutet. Und dann kommen relativ schnell die Menschen zusammen, die dir das auch erklären und die du brauchst. Wenn so diese erste Panik, Trauer verflogen ist, und dann verfällst du natürlich total in Aktionismus. Und so war es bei uns dann auch. Wir hatten dann das erste Meeting mit den Sachverständigen der Versicherung und unserer Seite. Und dann geht es ja erstmal eigentlich um die Frage, baut man wieder auf oder baut man nicht wieder auf? Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt rückblickend in meiner Geschichte, dieses Gespräch, weil als der Leiter der Versicherung die Frage gestellt hat oder gesagt hat, es gibt zwei Szenarien, Aufbau, nicht Aufbau, hat mein Vater sofort gesagt, wir bauen wieder auf, das andere brauchen wir gar nicht drüber reden. Und bis heute ärgere ich mich über mich selber, weil ich nicht den Mut hatte, nicht die innere Stärke hatte, zu sagen, Moment mal, ich will es aber wissen. Ich will wissen, zwischen welchen Varianten entscheiden wir uns. Ob die Entscheidung nachher anders ausgefallen wäre, kann ich heute nicht sagen, aber ich bin einfach der Meinung, solche Entscheidungen, man muss zumindest wissen, zwischen was man sich entscheidet, bevor man eine Entscheidung fällt. Und das wurde weggewischt und sofort das Aufbauszenario verfolgt, ohne jetzt mal zu überlegen, was bedeutet der Brand eigentlich für das Unternehmen? Was bedeutet der Brand für uns am Markt? Was kann in den Jahren passieren? Welche Risiken birgt es für uns? Und ich verstehe natürlich, wenn du hast ein Familienunternehmen, da hängen Familien dran, Mitarbeiter dran, Menschen, mit denen du Tag und Nacht zusammenarbeitest, zusammen bist. Dass es da nicht einfach ist zu sagen, ja, ich will aber auch mal gucken, was ist für uns das Beste? Aber richtig wäre es gewesen.
Naja, es kommt ja der Punkt auch dazu, dass die Welt dreht sich ja immer weiter. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen wieder aufbaue, passiert ja trotzdem, ich sag mal, im besten Fall dauert das vielleicht nur Monate, bis alles wieder funktioniert. Aber in diesen Monaten gibt es ja Mitbewerber, die aktiv sind. Es verändert sich vielleicht irgendwas am Markt und ich bin nicht in der Rolle, dass ich so liefern kann wie vorher. Also hat es Konsequenzen auch für die Zukunft.
Genau, daran hat keiner in dem Sinn gedacht, beziehungsweise das völlig unterschätzt. Und es war aber klar, es wird Jahre gehen, bis es wieder aufgebaut ist, weil musst du dann erst ein Grundstück finden, du musst planen, du musst bauen, du musst einrichten. Und wir begannen dann sofort damit, das alles in die Wege zu leiten, haben sofort einen Architekten gesucht, der sich damit schon auskannte, der schon Betriebe gebaut hat, die sozusagen aus dem Feuer entstanden sind. Und dann war so viel zu tun, dass wir uns die Arbeiten ganz grob nur aufteilen konnten. Das heißt, mein Vater hat sich gekümmert um Produktion, Aufrechterhaltung der Lieferfähigkeit, Abwicklung mit den Sachverständigen und mein Part war der komplette Aufbau. Der komplette Betrieb mit der kompletten Einrichtung, mit Architekt, mit allem drum und dran. Und das war eigentlich dann begann meine gute Zeit im Unternehmen, weil ich dann einfach eine Aufgabe hatte, die mich 24/7 gefordert hat, wo ich selber Entscheidungen treffen konnte, keiner mir mehr reinreden konnte, weil erstens kannte sich mein Vater da nicht aus, zum anderen hat er auch gar nicht die Zeit und die Kapazität gehabt, sich damit noch zu befassen. Das war dann einfach mein Baby sozusagen. Und das war so ein bisschen ein Freischwimmen für mich im eigenen Unternehmen. Ja, du hattest dann die eigenen Mitarbeiter, die dir vertraut haben, denen du vertraut hast. Du hattest ein klares Ziel und einfach eine ganz große Aufgabe, die alles abverlangt hat.
Und war der Wiederaufbau erfolgreich?
Der Aufbau war grundsätzlich erfolgreich. Wenn man sieht, am Ende stand ein toller Betrieb da, anderthalb Jahre später. Topmodern, gut strukturiert, wettbewerbsfähig von Anlagen, von allem. Wir haben dann neu eröffnet im Jahr 2010, Mitte 2010. Und dann hat man aber gesehen, dass genau die Risiken, die wir am Anfang unterschätzt haben, dass die voll eingeschlagen haben. Nämlich, dass wir vor dem Brand einen Umsatz hatten, der ungefähr bei, weiß ich nicht, 45 Millionen lag. Und nach dem Brand bist du plötzlich erstmal bei 15. Und musst gucken mit dem neuen Betrieb, wie komme ich wieder auf ein Umsatzniveau, mit dem ich leben kann. Und das lag natürlich zum einen daran, dass die Kunden, die uns versprochen haben, wenn ihr wieder da seid, dann sind wir auch da, diese Versprechen teilweise nicht so halten konnten, weil sie eben, wie du gesagt hast, vorher neue Lieferanten hatten, mit denen zufrieden waren, es hat alles funktioniert. Der Markt vergisst auch nach einer gewissen Zeit die Sympathie, die man am Anfang nach dem Brand noch empfindet. Das Leben geht einfach weiter.
Nein, das sind die Entscheidungen. Das sind, ich sag mal, das kann man gar keinem übel nehmen. Das heißt, wenn ich einen laufenden Betrieb habe, dann und irgendjemand liefert und er macht es gut, dann habe ich auf einmal, ich würde gerne, aber das hat auch gut funktioniert. Das ist genau. Eine Abwägung und dann ein funktionierendes System stellt man selten ab. Also.
Genau. Und das ist aber, also genau, man kann es niemandem übel nehmen, aber uns hat es natürlich bis ins Mark getroffen, weil wir diese Umsätze einkalkuliert haben. Und ja, dazu kam noch, dass der Markt generell in diesen Jahren ganz, ganz schwierig war. Letzten Endes haben wir gekämpft, haben auch den Umsatz recht weit nach oben noch bekommen, aber halt im Prinzip nicht zu Margen, mit denen wir gut leben konnten. Sodass wir dann im Jahr 2012 Insolvenz anmelden mussten. Es war ein ganz neuer Betrieb da, alles toll strukturiert, aber wir hatten nicht das finanzielle Polster, um sozusagen die harten Jahre durchzustehen. Weil das ist das, was dir eine Versicherung nachher nicht ersetzt, wenn du am Markt nicht gleich Fuß fasst. Die Versicherung stellt dir ein neues Gebäude hin, hält dich über die Zeit am Leben, aber danach musst du selber sofort da sein. Und das ist eben nicht ausreichend gelungen, leider.
Okay, und das heißt dann, obwohl man alles gegeben hat, steht man dann trotzdem vor dem Aus.
Genau, genau. Und das war natürlich unheimlich bitter. Also du steckst in so ein Projekt ja dann dein ganzes Herzblut und deine ganze Leidenschaft und siehst ja auch, was dann geschaffen wurde und was man damit bewegen kann. Und bevor es eigentlich richtig losging, war es dann zu Ende. Und dann stellt sich natürlich, wenn das so kurz nach dem Brand passiert, dann wieder die Frage, hättest du dich damals nicht vielleicht anders entscheiden müssen?
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Gruninger. Michael Gruninger ist mein Gesprächspartner. Er hat im Familienunternehmen gearbeitet. Das ist eines Tages abgebrannt und mit der Versicherungssumme hat man dann das Unternehmen wieder neu aufgebaut. Man kam aber schließlich an die alten Millionenumsätze in der Höhe nicht mehr dran und das Unternehmen ging in die Insolvenz. Er ist mein Gesprächspartner.
Das heißt aber, du musstest dich neu orientieren?
Ja, also letzten Endes war es so, dass es mir finanziell gut ging, trotz der Insolvenz. Und ich jetzt gar nicht unbedingt in großen Aktionismus hätte verfallen müssen. Ich hatte auch noch eine zweite Firma, eine deutlich kleinere, die ich 2008 gekauft habe, aus der gleichen Branche. Die lief aber ohne mich. Das war eigentlich auch nie so gedacht, dass ich die jetzt führen muss, sondern das war einfach ein zweites Standbein. Aber in mir kam total innere Unruhe auf. Also es ist so, dass mich auch die Jahre davor schon so diffuse Verlustängste begleitet haben, die zumindest bei mir kamen, wenn du dran denkst, du kommst jetzt in ein Unternehmen, das es fast 100 Jahre gibt und machst dir natürlich dann mit die Gedanken. Du willst nicht die Generation sein, die es jetzt sozusagen in Sand setzt oder wo es schief geht oder wo es schlecht läuft. Ich habe natürlich früher als Jugendlicher auch mal immer mitbekommen, dass es gute und schlechte Jahre gab, aber da wurde nie bei uns richtig drüber gesprochen. Und diese Verlustängste haben sich natürlich jetzt so ein bisschen manifestiert durch den Brand, durch die Insolvenz. Mein Vater ist dann Ende 2012 noch gestorben. Das war dann sozusagen der dritte Schlag in kurzer Zeit. Das hat sich für mich so ein bisschen so angefühlt, als würde er mich jetzt mit allem allein lassen, auch wenn das natürlich objektiv von außen betrachtet Quatsch ist, aber es fühlte sich so an. Und ich bin natürlich in ein Loch gefallen von 24-7 in totaler Action und gebraucht werden, Entscheidungen treffen, durcharbeiten, auf null. So, ich saß plötzlich im Prinzip zu Hause. Mir ging es zwar eigentlich gut, aber ich hatte keine Aufgabe mehr. Ich hatte keinen richtigen Zweck mehr vor Augen. Und dann kommen dir natürlich so Gedanken wie, kannst du jetzt irgendwo einen Job annehmen? Aber dann kommt so ein bisschen der Hochmut zu sagen, warum, wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich jetzt hier irgendwo einfach plötzlich als Angestellter anfange zu arbeiten? Noch dazu hatte ich es finanziell nicht nötig und so fällst du in ein bisschen in eine Lethargie und ein bisschen in eine ungute Phase. Und dann habe ich dort stärker begonnen, mich an der Börse zu investieren. Das hatte ich vorher nur in ganz geringem und normalem Ausmaß gemacht. Und dann habe ich für mich entdeckt, weil ich auch ein Startkapital hatte für mein Depot, dass man statt in normale Aktien zu investieren, eben auch mit Hebelprodukten arbeiten kann, mit diesen sogenannten Knockout-Zertifikaten, die dir einen wesentlich schnelleren und höheren Gewinn bringen und versprechen. Im Erfolgsfall, aber was man ausblendet, im Misserfolgsfall genau das Gegenteil tun, nämlich einen ganz schnellen, hohen, überproportionalen Verlust. Und da habe ich dann 2013 begonnen mit Startkapital von ungefähr 700.000 und habe dann Tag und Nacht irgendwann sozusagen getradet. Nachts in dem Sinn, du kannst nachts nicht wirklich traden, aber du kannst natürlich über Nacht investiert sein und dann bleibst du nachts auf und guckst, wie entwickelt sich es sozusagen overseas. Und also du kannst da wirklich dann viel Zeit damit verbringen und es war am Anfang dann auch sehr erfolgreich. Heute muss man sagen, leider sehr erfolgreich. Und ich habe dann bis Anfang 2014 das Depot auf fast 2 Millionen gesteigert in Depotwert.
Das hört sich erstmal gut an.
Ja, es hat sich auch gut angefühlt. Also das ist klar, es hat, du hast natürlich irgendwo eine Beschäftigung, du hast aber vor allem eine Bestätigung. Du hast eine Bestätigung, dass du was kannst, dass du was leistest, dass es dir gut geht. Solche Dinge projizierst du dann ja auf das Depot. Da geht es gar nicht um das Geld an sich, sondern es geht um das, was damit verbunden ist. Und aber natürlich, auch wenn es immer auf dem Weg darin auch kleinere Verlusttrades gab, ging es eigentlich kontinuierlich immer nach bergauf. Und dadurch wird man irgendwann einfach unvorsichtig. Und bei mir war es dann so, ich habe Anfang 2014 wurde ich dann total unvorsichtig und habe dann den gesamten Depotwert auf Google, also auf Knockouts auf Google gesetzt. Google ist zu der Zeit nur gestiegen. Wirklich kann man sagen, ist nur gestiegen. Hat zum ersten Mal die $1,000 überschritten und stand dann bei, als ich investiert habe, glaube ich, bei $1,100. Und mein Ziel war sozusagen auf $1,200 und habe sozusagen alles da in diese Scheine investiert. Und kurz vor der $1,200-Marke hat Google scharf korrigiert und ist auf nochmal ganz knapp, ganz kurz unter die $1,000 gefallen. Danach weiter gestiegen, aber ich war raus. Das heißt, das Depot ging von 2 Millionen mehr oder weniger auf null. Das Einzige, was dann noch blieb, war die Steuerrückerstattung, die du dann ja bekommst, weil du ja die Gewinne vorher versteuert hattest.
Also nicht alle Eier in einen Korb, ne? Das ist diese Börsenweisheit und das ist jetzt dann ja so ein Paradebeispiel, ne?
Ja gut, an der Strategie war alles falsch. Nicht nur alles in einen Korb sozusagen, sondern auch der gesamte Depotwert viel zu knappen Knockout gewählt, weil man einfach nicht mehr einkalkuliert hat, dass das überhaupt irgendwie schief gehen könnte. Und das war natürlich brutal. Ja. Und spätestens das war dann der Beginn meiner Spielsucht, denke ich, kann man sagen, weil dann dieses Chasing begann, dieses den Verlusten hinterherrennen begann. Und ich habe mich dann definiert über diese 2 Millionen, bei denen ich war, die ich nicht gebraucht habe, aber da war ich. Und da musste ich wieder hinkommen. Das war das absolute Ziel, diesen Verlust wieder wettmachen zu wollen und wieder auf diesen Depotwert zu kommen.
Koste es, was es wolle.
Irgendwann war es dann koste es, was es wolle. Oder vielleicht war es auch damals schon koste es, was es wolle. Ja. Also das war einfach dann die fixe Idee im Kopf. Heute verstehe ich, dass das auch vielleicht dadurch getriggert war, dass eben sozusagen sich Verlust an Verlust an Verlust gereiht hat. Und dieser Verlust schien der erste zu sein, den man umkehren konnte, den man wieder ausbügeln konnte. Den Brand konnte ich nicht, der war da, den konnte ich nicht wieder wettmachen. Die Insolvenz konnte ich nicht rückgängig machen. Den Tod meines Vaters konnte ich nicht wettmachen. Aber hier, beim Depot hatte ich die Möglichkeit, das konnte ich steuern. So war unterschwellig der Gedanke damals. Hier kann ich eingreifen, das kann ich wieder ausbügeln. Und genau dieses Wiederausbügeln bringt dich halt in ganz, ganz schlimmes Fahrwasser. Ja, und du fängst dann an, dich auf diesen Punkt zu fokussieren und alles andere drumherum irgendwann auszublenden oder zu vergessen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Gruninger. Michael Gruninger hatte einiges erlebt, in seinem elterlichen Betrieb gearbeitet, der ist abgebrannt, es gab eine Insolvenz. Trotzdem ging es ihm finanziell gut. Er ist mein Gesprächspartner.
Also wenn ich jetzt das extern höre, die Geschichte von dir, dann denke ich, wow, ich habe 2 Millionen, eigentlich brauche ich jetzt hier gar nichts mehr zu machen und genieße mein Leben. Also das ist jetzt so meine ganz naive Vorstellung. Ja, das heißt, ich mache vielleicht meine Dinge weiter, aber letztendlich weiß ich, ich bin abgesichert. Genau. Das heißt aber, da passiert ja dann irgendetwas, ja, da kommt dieser Suchtfaktor, irgendetwas wird im Hirn wahrscheinlich umgeschaltet, dass man halt nicht mehr rational ist.
Ja, und das ist die Frage, wo das beginnt. Ich weiß, letzte Woche war ich beim Frühstücksfernsehen von Sat.1 und dann hat sie mich auch gefragt, wenn ich jetzt zurückgehen könnte, wo würde ich Stopp machen? Und da ist meine Antwort heute ganz klar, vor dem ersten Trade. Nicht beim großen Gewinn, sondern vor dem ersten Trade. Weil dieser erste Gewinn oder sagen wir mal die ersten Gewinne, die machen das Ganze so gefährlich. Weil sie dir erstmal das Gefühl geben, du kannst das, du bist gut informiert, du weißt, was du tust, du kannst was leisten. Und wenn du dann abstürzt, dann kommst du aus dieser Spirale, zumindest jemand, der da suchtanfällig ist wie ich, nicht mehr raus. es wäre besser gewesen, sozusagen gar nicht zu traden, gar keine Gewinne zu haben. Und das, wie du sagst, ich war ja auch schon vorher abgesichert. Mir ging es vorher gut genug. Ich hätte auch nichts tun müssen, außer die Finger stillhalten müssen. Ist aber nicht gelungen aus den Gründen, die ich schon dargelegt habe. Und dieses Chasing ist ganz symptomatisch für die Sucht und ganz, ganz großer Baustein. Du willst die Verluste nicht akzeptieren. Du willst dir beweisen, es geht gar nicht um Geld. Es geht um Selbstwertgefühl, um Selbstbewusstsein, auch das Gefühl, nach außen hin darstellen zu können, du kannst was leisten. Diesem Gefühl jagst du hinterher und symbolisch dafür ist das Geld.
Das heißt, es hat angefangen mit Zertifikatehandel und dann hast du gerade Spielsucht gesagt. Was ist gefolgt?
Ich hatte dann, nachdem das Depot sozusagen abgestürzt ist, noch 250.000 Euro. Ziel ist 2 Millionen. Das heißt, du sagst dann nicht, ich habe jetzt 10 Jahre Zeit und mach ganz langsam und guck, dass ich vielleicht irgendwann wieder bei 1 Million oder 2 Millionen, sondern sagst, ich muss so schnell wie möglich wieder auf diese 2 Millionen. Das brauche ich für mein inneres Selbstwertgefühl. Führt natürlich dazu, dass die 250.000 halt von kürzester Zeit weg sind. Und dann setzt immer noch nicht der Impuls ein zu sagen, jetzt musst du es aber lassen, sondern der sagt jetzt, wie kann ich weitermachen? Und dann begann der Moment, wo ich dann das erste Mal an die Familie herangetreten bin, weil ich Startkapital gebraucht habe und mir sozusagen aus dem Familienkreis Geld geliehen habe, das aber nicht mit der Begründung, ich brauche das für mein Selbstwertgefühl, weil ich mein Depot pushen will, sondern natürlich unter Vorgabe anderer Dinge, die irgendwie nötig waren. Und da beginnt dann die Unehrlichkeit, die dich in der Sucht dann bis zum Ende auch begleitet, dass du eben Geschichten erfindest, dass du Dinge verheimlichst, Dinge beschönigst, wenn du Geld brauchst. Und das hat sich dann bei mir lange Jahre hingezogen mit Aufs und Abs. Das Schlimme ist ja auch, du hast ja nicht nur Misserfolg, aber du hast am Ende Misserfolg. Es kann sein, dass du ein halbes Jahr tradest und den Depotwert auch steigerst und es alles gut läuft, bis der eine Moment kommt, wo der Markt eine Korrektur, eine scharfe ansetzt und du bist dabei, dann bist du wieder bei Null. Und so ging es mir jahrelang immer wieder. Und immer wenn du bei Null bist, brauchst du neues Geld. Das heißt, ich habe dann angefangen, Vermögenswerte zu verkaufen. Wie zum Beispiel die Solaranlage, die noch auf dem alten Firmengebäude war, die mir gehört hat. Firmenanteile der zweiten Firma, Firmengebäude der zweiten Firma. Und irgendwann dann auch tatsächlich ging es ans eigene Haus. Und kannst dir vorstellen, wie das natürlich in der Familie, in der Kernfamilie auch immer problematischer wurde. Wenn du Dinge veräußerst, die dir vielleicht sogar noch ein gutes Einkommen beschert haben, Dinge veräußerst, die für die Zukunft wichtig gewesen wären, wenn es sogar irgendwann an das Haus geht, in dem du wohnst, das ist natürlich brutal. Und du selber siehst aber eigentlich immer nur, ich muss weitermachen, ich muss wieder dahin kommen, wo ich war und siehst gar nicht, was du für einen Krater hinter dir hinterlässt eigentlich.
Es hört sich, wenn du das so schilderst, so an, dass ich denke, mein Gott, jetzt muss man es doch merken oder jetzt muss es doch, aber das heißt aber, das kann man einfach mit rationalem Denken gar nicht mehr irgendwie steuern, weil du steckst da in irgendeiner Spirale drin.
Ganz genau, also du selber nimmst dein Umfeld gar nicht mehr richtig wahr. Du bewertest es auch nicht mehr nach den richtigen moralischen Maßstäben. Weil, wie du sagst, man muss sagen, spätestens hier hättest du aufhören müssen. Der Gedanke des Aufhörens stellt sich in der Sucht überhaupt gar nicht. In der Sucht geht es darum, weiterzumachen, genau das Gegenteil davon. Und dann so heimlich wie möglich weiterzumachen. Und das ist das Gefährliche. Du teilst ja mit deinem Umfeld gar nichts mehr, letzten Endes. Du erzählst weder, wenn es gut gelaufen ist, noch wenn es schlecht gelaufen ist. Du kannst dich nicht mehr über Gewinne freuen. Du darfst aber auch nicht bei Verlusten trauern sozusagen. Du musst nach außen hin eine Fassade aufbauen, die immer perfekt ist und die dein Umfeld immer in den Glauben lässt, ist eigentlich alles gut. Und das ist natürlich unglaublich anstrengend, aber auch unglaublich belastend für dich selber. Weil, also bei mir so, ich habe da wirklich viel gelogen in der Zeit und mich natürlich auch nicht wohl da in meiner Haut gefühlt.
Das Geld von der Familie ist ja noch eine Sache, kann ich mir jetzt vorstellen, das ist am Anfang sogar noch relativ leicht, dort Unterstützung zu bekommen. Aber du hast ja gesagt, du hast immer mehr gebraucht und immer wieder neue Quellen. Geht es dann auch über die Familie irgendwann hinaus?
Ja, klar. Bei mir ging es dann leider weit darüber hinaus. Ich habe dann später in den Jahren, sagen wir mal ab 20, 18, 19, 20 kamen die Einschläge auch immer näher und immer häufiger. Und am Anfang versuchst du noch über Bankdarlehen, auch mit Online-Banken und so weiter, dann Startkapital zu bekommen. Aber irgendwann ist das natürlich auch so, sind die Möglichkeiten auch aufgebraucht, zumal meine Sicherheiten, die ich mal früher vielleicht hatte, ja teilweise gar nicht mehr da waren oder gar nicht mehr da waren. Also kommst du schon dort in die Zwickmühle, vielleicht Sicherheiten anzugeben, die so gar nicht Bestand haben. Ich habe dann auch teilweise Gelder aus der Firma wegentfremdet und andersweitig genutzt, dann zwar zurückzahlen können, aber ist natürlich erstens moralisch völlig falsch und geschäftsmäßig völlig falsch und ein Ritt auf der Rasierklinge, der auch nicht ewig gut geht. Und zumal ich dann ja auch einen Partner in der Firma hatte, der Anteile oder sogar die Mehrheit der Anteile besaß. Also das natürlich aus verschiedenen Gründen hochbrisant. Und später in den Jahren 22 und 23 bin ich dann auch mein Adressbuch durchgegangen und habe geguckt, wer meiner Bekannten, wen könnte ich ansprechen und um Geld bitten. Und spätestens da ist natürlich jede Grenze, jede rote Linie massiv überschritten.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Gruninger. Das große Thema von Michael Gruninger ist die Spielsucht. Er hat mit Hebelprodukten gewettet und nachdem er sein eigenes Geld verspielt hat und auch das Geld der Familie, hat er im Bekannten- und Freundeskreis weitergefragt.
Ich befürchte, du hast Geld bekommen, ne?
Du formulierst es genau richtig. Leider habe ich Geld bekommen und natürlich dem geschuldet, dass ich in Freiburg bekannt war, meine Familie bekannt ist, meine Fassade bis dahin sehr, sehr gut funktioniert hat und mir natürlich Vertrauen entgegengebracht wurde, was ich heute sagen muss, ich da zwar nicht willentlich oder wissen, also wissentlich ist falsch, natürlich wusste ich es, aber ich habe es anders bewertet, massiv missbraucht habe. Und das Problematische dabei war ja, dass ich den Leuten Sicherheiten versprochen habe, von denen ich wusste, sie sind nicht da. Aber in der Sucht ist deine Gedankenwelt eine andere. Du sagst nicht, ich betrüge jetzt hier Leute und ich will Leuten schaden, wollte ich auch nie, sondern deine Gedanken sind, ich brauche jetzt einfach Geld, um weitermachen zu können. Diesmal schaffe ich es, diesmal mache ich alles richtig. Am Ende hat jeder sein Geld, keiner ist geschädigt und alle sind zufrieden. So ist die Denkweise in der Sucht. Und das ist natürlich fatal und vor allem musst du dir vorstellen, du bekommst das Geld von einem Bekannten und verlierst das Geld. Dann stehst du wieder vor der Wahl, ja, höre ich jetzt auf? Aufhören ist keine Option. Also sagst du wieder, ich brauche neues Geld und dann geht die ganze Spirale von vorne los. Und die Spirale hat dann ganz schnell noch weiter in den Abgrund geführt.
Und ja, vielleicht nicht schnell genug, ne?
Ja, also wie man es möchte, wie man es nennen möchte, also die schnell war es schon. Aber du versuchst halt immer weiter, du versuchst immer weiter. Und ich habe mich natürlich auch über die Jahre immer gefragt, warum reagierst du so? Warum kannst du den Zustand nicht akzeptieren? Und später ist mir dann auch klar geworden, ich habe 2023 war dann der Moment gekommen, wo einfach bei mir jegliche Kraft aufgebraucht war, wo gar nichts mehr ging und sozusagen der Problemberg auch schon so groß war, dass ich einfach auch nicht mehr drüber gucken konnte, weil ich mir bei so vielen Menschen dann Geld geliehen hatte, es gab Menschen, die haben ihr Geld auch zurückbekommen. Es ist, also, ich habe natürlich versucht zu tun, was ich konnte, aber es war einfach dann nicht mehr machbar und war mir dann nicht mehr leistbar. Und dann habe ich es endlich geschafft, einen Schlussstrich zu ziehen und eine stationäre Therapie zu machen für 3 Monate, von September 23 bis November 23. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich aber auch, es laufen schon Ermittlungen gegen mich, weil die Menschen ihr Geld nicht bekommen haben. Ich teilweise dann auch schon offengelegt habe, dass da nichts mehr kommt. Und dann wurde ich am 20. Dezember 23 verhaftet.
Das war alles Trading, was du gemacht hast? Das heißt,
ausschließlich Trading.
Okay, ja.
Ja. Und?
Ich überlege gerade, weil du hast ja heute bei allem, was mit Geld zu tun hat, so viele Prüffragen, dass du das überhaupt auch so lange machen konntest, zeigt dir auch, aber wahrscheinlich ist da auch schon ein bisschen Trickserei drin, ne? Das mit die Fragen, die man so beantworten muss.
Meinst du Fragen bei den Banken oder Fragen bei
den Plattformen? Ja, genau, bei den Plattformen, ja.
Also das hat, glaube ich, der Grund liegt darin, dass zumindest bis 23, heute ist die Wissenschaft da ein bisschen weiter, Trading nicht als Spielen, als Glücksspiel angesehen wurde, sondern als rationales Geldmanagement. und die Banken damals noch keinerlei Verpflichtungen hatten, Prävention zu betreiben, Informationen zu betreiben. Und heute sieht es anders aus. Heute geht es in die Richtung, dass auch Banken behandelt werden wie Glücksspielunternehmen und dass die auch einschreiten müssen. Bei mir war es so.
Es ist eine Wette. Also ich meine, wenn Hebel drin ist, müssen wir mal ganz ehrlich sein, also es ist ja nicht so, wenn ich eine Google-Aktie kaufe und halte die über, um das Beispiel von dir aufzugreifen, und halte sie über 5 oder 10 Jahre, dann ist da ein Auf und Ab, aber mit einer doch höheren Wahrscheinlichkeit, wenn du da konsequent bist, wirst du besser abschneiden, ja, wenn du nicht gerade Pech hast und hast irgendeinen Titel, der halt Probleme bekommt. Aber bei einem Hebel, der halt wirklich ja davon lebt, dass diese Grenzen überschritten werden, ist es eine Wette.
Richtig, das ist rot oder schwarz. Das Problem dabei ist ja auch, im kurzfristigen Handel, den du im Daytrading hast, kannst du zwar grundsätzlich richtig liegen, trotzdem verlieren.
Und ja, falsches Datum gewählt, ne?
oder eine Stunde zu früh oder so. Das reicht, je nachdem. Und die Banken wussten bei mir eigentlich über alles Bescheid. Die hatten auf alle Konten einen Einblick, die wussten, was da läuft. Aber es hat keiner reagiert. Das muss man schon so sagen. Und ich hätte mir natürlich im Nachhinein gewünscht, dass da mal einer gekommen wäre und vielleicht sogar mal das Konto gesperrt hätte und gesagt hätte, wir müssen jetzt erst mal gucken, was da läuft. Was du da eigentlich machst, genau. Und die Entwicklung wird dahin gehen, dass das jetzt kommt, aber für mich ist es erstmal zu spät.
Wie viel Geld hast du verspielt?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, am Ende zwischen 4 und 5 Millionen.
Wow.
Das ist ja was man nicht tut. Man zählt es ja nie ganz genau zusammen.
Das ist wahrscheinlich natürlich viel mehr, weil du ja zwischendrin auch gewonnen hast, ne? Also das heißt,
gut. Wenn du natürlich die Gewinne noch wieder zu den Verdienst, dann sind wir bei ganz anderen Summen. Ich habe, also nur wenn du die Jahre 20 bis 23 nimmst, das war dann der Bereich, der juristisch nachher vor Gericht relevant war. Da waren es, glaube ich, 800 Millionen Euro, die ich umgesetzt habe und um die 20.000 Trades. Nur in diesen 3 oder 4 Jahren. Da kannst du die Dimension ein bisschen abschätzen. Das war, wie gesagt, nur 20 bis 23.
Ja. Also ich hab ein Erlebnis, was mir gerade einfällt. Also ich war mal in Las Vegas, ja, und das ist, da läufst du halt durch diese ganzen Casinos mit diesem Spielautomat und natürlich irgendwann probierst du es auch aus, ja. Und ich habe da eine Lehre gehabt, weil wir haben da einfach mit $10 gespielt und wir hatten $2.000 an diesem Abend gewonnen. Wir haben sie aber eigentlich nicht gewonnen, weil wir sie natürlich über die Tage wieder komplett verspielt haben. In Wirklichkeit hätten wir den Urlaub finanziert gehabt.
Ja, genau.
Also deswegen kann ich diesen Mechanismus, man denkt dann halt, das ist gewonnenes Geld, ach komm, ich mach weiter. Aber du bist natürlich viel, viel mehr Grenzen.
Ja, du setzt das Geld nicht ins Verhältnis zum realen Leben.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Gruninger. Michael Gruninger leidet unter Spielsucht und es war ein langer und harter Weg, bis er da rauskam. Er ist mein Gesprächspartner.
Jetzt hast du gesagt Therapie. War die Therapie schon das Entscheidende für dich, dass du wieder, ja, sag ich mal, die normalen Maßstäbe wieder bekommst?
Ja, teilweise, also ein wichtiger Baustein jedenfalls. Kamen da mehrere Dinge zusammen. Zum einen, ich hatte wirklich jetzt mal einen Schlussstrich gezogen. Und dieser Schlussstrich bedeutete, ich musste zwar sagen, was Phase ist, ich musste sagen, was in mir los ist, wie der Zustand ist. Der Zustand war verheerend schlecht, finanziell gesehen. Aber diese Offenheit hat mir viel Druck genommen. Ich bin ja jahrelang dem Zustand hinterhergerannt, dass ich sage, ich muss alles dafür tun, dass die Fassade hält. Ich muss alles dafür tun, dass es keiner merkt. Ich muss alles dafür tun, dass niemand am Ende geschädigt ist. Und jetzt waren zwar leider Menschen geschädigt, aber es nahm mir den Druck, sofort weitermachen zu müssen. Und das hatte ich vorher nie. Das war also in gewisser Weise war das eine zwar schwierige, schlimme, aber eine Befreiung. Und das andere war dann, die Therapie ging 3 Monate, bis ich mich dann da wirklich auf das Setting eingelassen habe, auf die Methoden eingelassen habe, auf mich selber eingelassen habe. Hat bestimmt 1,5 Monate gedauert, die nicht einfach waren. Nach den 3 Monaten bin ich dann aus der Therapie entlassen worden. Nicht, weil die Zeit abgelaufen war, sondern weil eine Stabilisierung eingetreten ist. Und der Plan war, dann eine ambulante Weiterbehandlung zu haben. Und witzigerweise hätte gerade am 20. Dezember 2023 die erste ambulante Sitzung in der Uniklinik stattfinden sollen. Und genau an dem Morgen bin ich verhaftet worden.
Das ist ein Schock?
Kann man nicht beschreiben. Also auch wenn du weißt, dass irgendwie was im Hintergrund läuft und dass ein Verfahren droht und so, wenn die plötzlich vor der Tür stehen mit einem Durchsuchungsbeschluss und einem Haftbefehl und du dann realisierst, du gehst mit, die nehmen dich jetzt mit und du gehst bis heute Abend nicht zu Hause und du weißt nicht, was jetzt kommt, das kann man eigentlich nicht beschreiben. Also richtiger Schockzustand und ja, Hilflosigkeit in dem Moment.
Und das ist dann der Moment, wo wirklich du weißt, jetzt kannst du eigentlich gar nichts mehr machen, jetzt musst du dich wirklich 100% der Sache stellen.
Ja, also zu dem Zeitpunkt wäre ich auch ohne die Verhaftung bereit gewesen, mich der Sache zu stellen. Das ist das Bittere daran. Aber du bist dann komplett fremdbestimmt. Du bist ab dem Moment, wo die dich abführen, sozusagen in einer anderen Welt. Und ins Gefängnis ist eine komplett andere Welt, die ich natürlich so nicht kannte und auch nicht kennenlernen wollte. Und in der du komplett fremdbestimmt bist, nur noch Befehle ausführst sozusagen, in allen deinen Freiheitsgedanken eingeschränkt bist. Und ich sag mal, das Gefängnis hat nichts Gutes aus meiner Sicht. Aber das Einzige, was es dann doch für mich gebracht hat, war einfach eine lange, klare Abstinenz. Ich war 16 Monate am Ende dann im geschlossenen Vollzug, in dem du nicht an Handy, nicht an iPad, an PC, an Börse, an Kurse, an Depots auch nur denken konntest. Du warst also weiter weg als an dem Ort, kannst du von all diesen Dingen gar nicht sein. Und das hat mir suchttechnisch, glaube ich, doch am Ende sehr geholfen, weil es einfach jetzt am Ende eine Stabilität gegeben hat und diese Abstinenz unheimlich wichtig war. Und ob es draußen so gelungen wäre, das so einzuhalten, ist zumindest fraglich.
Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass das 16 harte Monate sind, weil das ja auch eine, sag ich mal, doch ganz eigene Welt ist, ne?
Ja, das ist, also das kann man so klar sagen, wenn es jetzt darum geht, auch zu bestrafen. Das Gefängnis ist eine Strafe, und zwar eine richtige Strafe. Es ist nicht kein Zuckerschlecken, es gibt dort nichts, was angenehm ist. Ich kam dorthin und habe 22 Stunden am Tag eingeschlossen in einer 9-Quadratmeter-Zelle mit einem Mitgefangenen verbracht. Die ersten 4 Monate war ich mit einem Rumänen zusammen, der zwar ein ganz lieber Kerl war, er sprach aber nur Rumänisch und Spanisch und ich Deutsch und Englisch. Das heißt, wir konnten uns außer mit Händen und Füßen, Gesten und ein bisschen Wörterbuch 4 Monate lang überhaupt nicht unterhalten. Und wenn du dir dann vorstellst, du bist dann 22 Stunden am Stück mit der Person in der Zelle und dazu hat er noch geschnarcht wie ein Traktor, das kommt dann auch noch dazu, ist das brutal. Das ist ganz brutal. Du siehst, ich habe 16 Monate lang einen Radius gehabt von vielleicht 100 Metern in den ganzen 16 Monaten. Also du versuchst dich zu beschäftigen, du kannst dir dort einen kleinen Fernseher mieten, lesen, schreiben, that's it. Und ansonsten versuchst du zu überleben im Verhältnis mit den Beamten und im Verhältnis mit den Mitgefangenen.
Ja, eigentlich keine schöne Situation, ja.
Nein, es ist wirklich, gönn ich niemandem. Ja.
Und du hast, wenn du das jetzt so sagst, sehr viele Stunden Zeit, über Dinge nachzudenken.
Ja, du hast richtig viel Zeit, nachzudenken. Und das ist auch ein Positives, weil du, wenn du dich dann darauf einlässt, natürlich da so ein bisschen an deine inneren Gefühle herankommst. Und du bekommst Zeit zu verstehen und zu hinterfragen. Und das habe ich auch getan. Ich habe dann angefangen, mir auch ein paar Dinge aufzuschreiben und ein paar Dinge zu analysieren. Und daraus ist ja dann auch die Idee entstanden, ein Buch zu schreiben über meine Geschichte. Und zuerst als Selbstreflexion und als sozusagen eigene Bearbeitung meiner Themen. Ich habe aber dann gemerkt, zum einen ein Gefängnisbuch zu schreiben, das gibt es schon 100.000 Mal, das ist nichts Besonderes. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass meine Geschichte, gerade jetzt auf die Spielsucht bezogen, zumindest alles bietet, was man in dieser Sucht erleben kann oder muss. Ich habe eigentlich alles mitgenommen, was es gibt, und habe dann im Rechercheprozess auch Kontakt zu Menschen bekommen, die in der Suchtberatung arbeiten, in der Suchtforschung arbeiten und so weiter. Die haben dann auch gesagt, Mensch, es ist ganz wichtig, dass man jemanden hat oder Menschen hat, die ihre Geschichte teilen, weil das hilft am allermeisten. anderen Betroffenen oder auch Angehörigen von Betroffenen. Und so ist dann die Idee entstanden, ein Buch zu schreiben über die Spielsucht anhand meiner Geschichte.
Ich glaube, das Problem an der Sache ist, dass es oft, wie auch bei dir, lange Zeit im Verborgenen stattfindet. Und ja, und wenn die Mechanismen halt offen liegen, dann gibt es vielleicht ein Warnzeichen und jemand hört an der richtigen Stelle auf.
Das ist die Hoffnung, die damit verbunden ist. Das ist ein ganz großer Kerngedanke sozusagen des Buchprozesses, dass man sagt, wenn, dann soll meine Geschichte wenigstens für andere eine Hilfe sein. Dass man rechtzeitig erkennt, wo muss ich aufhören, wo darf ich nicht falsch abbiegen. Und es ist immer so leicht dahingesagt, dass man hofft, dass es anderen hilft, aber es ist tatsächlich so, wenn du so mit einem Thema emotional verbunden bist und das erlebt hast, was ich erlebt habe, dann ist es ein tiefer Wunsch, bei mir zumindest jetzt anderen zu helfen. Und mein Beispiel nicht als Heldengeschichte, es ist keine Heldengeschichte, aber als mahnendes Beispiel zu sehen. Und wenn es anderen hilft, dann war es allemal wert, das Buch zu schreiben.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Gruninger. Spielsucht war viele Jahre sein Thema. Michael Gruninger ist mein Gesprächspartner.
Was ist das für ein Gefühl, aus dem Gefängnis zu kommen und zu wissen, es liegt jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit hinter mir?
Ja, die Hoffnung ist, dass es zu 100% hinter mir liegt. Das ist meine Aufgabe, ganz klar. Also,
das heißt, du bist momentan auf Bewährung. Das heißt, du darfst das nicht wiederholen, ja?
Und genau, genau. Ich bin vor 2 Wochen entlassen worden zum sogenannten Zweidrittelzeitpunkt. Das ist üblich bei Erstverbüßern, die sich gut benommen haben, gut geführt haben. Das kann ich von mir behaupten, das habe ich getan. Und habe jetzt 2 Jahre Bewährung. Aber ich sehe natürlich sozusagen den Rest meines Lebens auf Bewährung vor mir selber, nicht mehr in Situationen zu kommen, die mich zu Dingen bringen, die man nicht machen darf. Und die Voraussetzungen dafür sind diesmal deutlich besser als vor 3 Jahren, weil ich natürlich einen Prozess durchgemacht habe, weil ich die Dinge besser verstanden habe. Und was jetzt auch nicht selbstverständlich ist, mit relativ oder stabilen Verhältnissen aus dem Gefängnis gekommen bin, familiär habe ich Rückhalt, habe jetzt eine gewisse Perspektive durch die Dinge, die ich jetzt gerade tue. Und für mich auch ganz wichtig, seit letztem Jahr eine neue Beziehung, die sehr stark auf Ehrlichkeit basiert und mir sehr, sehr gut tut. Und das Ganze gibt mir Stabilität. Und meine Aufgabe ist es, diese Stabilität zu bewahren und bei Dingen, die problematisch werden können, in Zukunft anders zu reagieren als früher.
Der finanzielle Schaden, den kannst du ja wahrscheinlich in deinem Leben nicht gut machen, oder?
Ich könnte jetzt sagen, nicht, wenn ich nicht an der Börse schnell 2 Millionen verdiene.
Naja, das ist, sag mal, das eine hängt jetzt ja mit dem anderen auch zusammen, wenn du halt einfach sagst, okay, das ist etwas, was ich zukünftig so nicht mehr mache. Ja, das ist also traden. Und dann bedeutet es, dass du ja eher, ja, vielleicht hast du nochmal unternehmerisch Glück, kann ja auch passieren, ja, das kann ja sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch eher gering, wenn man jetzt, und wahrscheinlich willst du es ja auch nicht mehr drauf anlegen.
Nein, und das war jetzt gerade natürlich ein bisschen spaßig gemeint. Das Thema ist aber ernst. Das Thema ist aber mir sehr ernst, weil es mir natürlich unendlich leid tut, dass ich da Menschen aus meinem Umfeld geschädigt habe und auch betrogen habe. Und ich glaube zu wissen, dass der Vertrauensbruch am Ende noch schwerer wiegt als das Geld. Und ich wollte mein Leben lang immer verlässlich sein und war es in diesen Punkten nicht, konnte es nicht sein. Das beschämt mich natürlich und tut mir auch wirklich weh. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, den Schaden monetär wieder gut zu machen, würde ich das sehr, sehr gerne tun. Aber wie du gesagt hast, ist es im Moment jetzt zumindest nicht realistisch oder absehbar, dass das passieren kann in nächster Zeit.
Naja, das ist ja immer dann, wenn so ein Thema Insolvenz im Raum steht. Es geht natürlich ja, hat ja viele, viele Elemente. Natürlich muss auch derjenige, der es verursacht hat, eine zweite Chance bekommen. Und das funktioniert halt nicht, wenn diese Last immer auf einen liegt, weil dann fehlt ja auch irgendwann die Motivation. Es ist ein schwieriges Dilemma, sage ich mal, was sich nicht lösen lässt, wahrscheinlich ohne weiteres. Aber die Schuld schwingt wahrscheinlich trotzdem mit, ja.
Die schwingt total mit. Und deswegen sehe ich es jetzt zumindest als meine Aufgabe an, transparent und offen damit umzugehen, die Verantwortung zu übernehmen, mich nicht wegzuducken und zumindest zu erklären. Das ist auch die Chance, die ich jetzt mit dem Buch habe, zumindest zu erklären, was steckte dahinter, wie ist es gekommen und auf ein bisschen Verständnis zumindest zu hoffen. Aber klar ist die Schuld zu sein, die ich auf mich geladen habe, das nehme ich nicht mit der leichten Schulter einfach weg.
Ja, und das, was ich jetzt aus deiner Geschichte gehört habe, ist ja auch die Situation, du hattest ja zumindest mal einen lokalen Bekanntheitsgrad. Das heißt, sich nicht wegzuducken ist gar nicht so einfach, weil wahrscheinlich täglich auf der Straße du jemanden begegnen könntest, den du geschädigt hast.
Nicht nur könnte, das passiert auch. Und,
okay.
Und ganz ehrlich, natürlich, das ist schwierig. Oder da habe ich auch immer Respekt davor. Und das ist, weil es natürlich sehr schambehaftet ist. Und man malt sich ja dann vorher auch aus, wie so Gespräche vielleicht laufen könnten. Und Gott sei Dank, und das, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, ist es bis jetzt meistens anders gelaufen, als ich es mir vorgestellt oder ausgemalt habe. Ich habe zum Beispiel, wenn ich das kurz erzählen darf, am Tag der Entlassung war ich auf dem Freiburger Markt und am Blumenstand ist mir die Frau von einem Freund, der geschädigt ist, entgegengekommen. Und die hat mich so nett begrüßt und so in die Arme genommen und emotional war das einfach toll, weil sie ganz anders reagiert hat, als ich befürchtet habe. Und das tut natürlich dann auch gut. Und ich denke, sie hat aber auch gemerkt, dass es mir wahnsinnig leid tut. Und das ist ja das Wichtigste, dass das ist jetzt mit Ehrlichkeit verbunden ist. Ich kann ja im Moment nichts anderes tun, als zu sagen, ich schäme mich dafür und es tut mir leid. Und dann tut es natürlich gut, wenn du solche Erlebnisse hast. Weil es eben nicht selbstverständlich ist. Und nicht einkalkuliert ist, dass es immer so läuft, weißt du?
Ja, ich glaube, ich kann das sogar nachvollziehen. Da geht wahrscheinlich so, und jetzt siehst du eine Person, da geht sofort das Kopfkino los. Was könnte jetzt in den nächsten Sekunden und Minuten alles passieren? Und dann ist es dann, ja, vielleicht für deinen Weg auch schön, wenn die Reaktionen dann doch auch dieses Verständnis dafür haben. Ich meine, du hast natürlich auch mit Gefängnis und all dem, was du hinter dir hast, ja auch kein leichtes Los.
Nee, aber der Unterschied ist ja immer, auf wie viel Mitleid darf ich hoffen oder wie sehr darf ich das sozusagen sagen, dass ich es auch gelitten habe oder auch schon im Vorfeld natürlich gelitten habe. Wenn du in der Spielsucht dich befindest, ruinierst du ja erstmal dich selbst. Und erst später leider dann auch andere. Das heißt, du hast ja vorher auch viel gelitten sozusagen. Aber wenn du natürlich Schuld auf dich geladen hast, kannst du dich schlecht hinstellen und sagen, ja, ich habe am meisten gelitten oder ich habe ja auch gelitten. Das ist ein schmaler Grad natürlich, aber das gehört zur Wahrheit dazu. Und so sehen es Gott sei Dank auch viele, dass zumindest durch die Verurteilung und durch die Gefängnisstrafe ja auch eine Bestrafung stattgefunden hat. Und dann muss eigentlich das Leben auch wieder, muss dir auch wieder erlaubt sein, aufzuleben. Und bei mir kommt ja in meinem Fall noch eines dazu. Es wurde ja juristisch dann ein Gutachten erstellt, was auf die Spielsucht geprüft hat. Das hatte damals der Staatsanwalt in Auftrag gegeben. Und da wurde verminderte Schuldfähigkeit festgestellt. Das heißt, auch der Richter hat in seinem Urteil klar vermerkt, dass die Spielsucht die Ursache für meine Taten war, dass es ohne Spielsucht diese Taten nicht gegeben hätte. Und das ist juristisch äußerst selten, dass das vorkommt. Alle 5 bis 10 Jahre gibt es einmal so einen Fall, in dem juristisch die Spielsucht anerkannt wird als Ursache für die Taten. Und man spricht dann davon Persönlichkeitsveränderungen, die durch die Sucht entstehen und Wertenivellierungen, die dadurch entstehen. Und da gibt es 9 Kriterien, anhand denen das geprüft wird. Hast du 5 oder 6 erfüllt, ist es leicht. Hast du 7 erfüllt, ist es mittel. Und hast du alle erfüllt, ist es eine schwere Ausprägung. Und bei mir waren alle 9 Kriterien erfüllt.
Mhm. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Gruninger. Michael Gruninger ist mein Gesprächspartner. Er leidet an Spielsucht und bei ihm besonders ausgeprägt. Und du hast von den 9 Kriterien gesprochen.
Was gehört dazu? Wahrscheinlich auch, dass man sich selbst schädigt. Ja, das, also ich meine, du hast ja mit deinem Geld angefangen, ne?
Ja, also was dazugehört, ist vor allen Dingen eben dieses Chasing, was ich schon ein paar Mal erwähnt habe, dass du eben Verlusten hinterher rennst, die Heimlichkeit, in der das Ganze stattfindet, dass du deine Familie verlierst teilweise oder zumindest Probleme in der Familie entstehen, dass du dann eben Dinge tust, die du normalerweise nicht tun würdest, die auch moralisch nicht in Ordnung sind. Ich weiß es nicht alle 9 auswendig, aber in diese Richtung geht's. Also sozusagen, je mehr du auch unter den Ausprägungen deiner Spielsucht selber leidest und je mehr du sozusagen dir selber auch zufügst, umso schwerer ist die Ausprägung. Und von daher kann ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, die Spielsucht ist schuld, ich habe gar nichts getan und so weiter, das nicht, aber ich kann zumindest erklären, warum ich es getan habe und warum ich in dem Moment nicht anders handeln konnte, als ich gehandelt habe. Das ist keine Entschuldigung, aber eine Erklärung. Und das ist für mich wichtig und das war auch ein wichtiger Punkt, um das Buch zu schreiben, einfach eine Antwort zu geben auf die vielen Fragen, die natürlich auch entstanden sind, weil gerade wenn du dich in Freiburg umhörst, hat jeder irgendwas mitbekommen, aber keiner kennt die ganze Geschichte.
Wie ist das Verhältnis heute zur Familie?
Gott sei Dank ist das Verhältnis in der Familie auch während der Haftzeit gut und stabil geblieben und haben alle sozusagen mitgezogen, mich nicht fallen lassen. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, weil das nicht selbstverständlich ist. Und gerade in puncto auf die Kinder gesehen, die natürlich da auch viel durchmachen mussten, bin ich so froh, dass es alle gut hinbekommen haben, gut rumbekommen haben und dass jetzt keinen nachhaltigen Schaden sozusagen angerichtet hat.
Und jetzt hast du im Prinzip durch dein Erlebnis, durch die Dinge, die dir passiert sind, im Prinzip eine Mission, die du in die Welt trägst, die Mission spielfrei. Und ich glaube, das ist diese große Ehrlichkeit, weil du warst jetzt hier bei mir im Gespräch, aber du warst auch schon bei ganz vielen anderen Medien und hast über diese Sache gesprochen. Und da gehört ja tatsächlich etwas dazu, weil du kehrst halt wirklich die intimsten Dinge von dir und logischerweise auch notgedrungen von deinem Umfeld aus. Ne? Das heißt, ja. Das ist etwas, was man ja normalerweise nicht macht.
Und was ich nie getan habe. Und heute würde ich mir wünschen, ich hätte es früher getan, weil ich dann festgestellt hätte, dass man auch dann, wenn man Schwächen anspricht oder ehrliche Gefühle äußert oder Ängste äußert, auch Hilfe bekommen hätte. Das hätte mir Rückblick wahrscheinlich viel erspart, viel geholfen. Es ist auch heute nicht einfach, darüber zu sprechen, aber ich habe festgestellt, und so habe ich auch mein Buch geschrieben, absolute Ehrlichkeit, habe mich auch nicht geschont, sondern habe es erzählt, wie es war. Und diese Ehrlichkeit ist für mich mittlerweile ganz, ganz wichtig geworden, weil ich dadurch gelernt habe, rechtzeitig über Probleme zu sprechen, bevor sie zu groß werden oder bevor sie im Heimlichen schon wieder eine falsche Richtung nehmen. Und das ist, glaube ich, so der wichtigste Prozess auch in der Therapie gewesen, diese Perspektivübernahme von außen und gepaart mit einfach dieser absoluten Ehrlichkeit. Auch gerade dann, wenn es weh tut. Und die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, waren bis jetzt aber wirklich eigentlich ausnahmslos gut. Und das ist ein schönes Gefühl.
Du hast gesagt, für dich wäre es am besten gewesen, den ersten Trade nicht zu machen. Hast du irgendwie eine Ahnung, weil wir sind ja alle unterschiedlich. Es gibt ja Menschen, gibt Menschen, die können einmal im Jahr ins Casino gehen und verlieren und oder gewinnen und verfallen nicht in so ein Element. Und manche können einen Trade setzen, vielleicht zweimal im Jahr und freuen sich dann über einen kleinen Gewinn. Und wenn sie verlieren, sagen sie halt, okay, war vielleicht Geld, was ich zur Verfügung habe. Hast du eine Ahnung, wo diese Grenze läuft?
Ich glaube, das ist sehr individuell. Ich glaube, dass heute mehr Menschen von der Spielsucht betroffen sind, als das öffentlich sagen, vielleicht auch selber wissen. Ob dann die Ausprägung immer gleich so schlimm sein muss wie bei mir, sei dahingestellt. Aber es hängt natürlich auch von den Umständen ab. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmer bist, der ein super florierendes Unternehmen hat, viel Geld verdient und parallel dazu an der Börse spekuliert, der kann vielleicht auch einen Verlust, selbst wenn der höher ist, viel besser verkraften, weil er ein Einkommen hat, was es locker abdeckt. Als es jetzt bei mir war, wo dann einfach kein Einkommen dagegen mehr stand. Es gibt aber auch Menschen, die sind da gar nicht anfällig. Wenn ich da an meinen Vater denke, der hat mir immer erzählt, er hat früher einmal für 40.000 Euro Aktien von einem Unternehmen gekauft. Das Unternehmen ging insolvent. Das Geld war weg und er hat daraus gesagt, nie mehr mache ich das. Also es ist nicht jeder gleich anfällig. Aber ich glaube, dass die Dunkelziffer bei der Spielsucht viel, viel höher ist, als wir alle glauben.
Ja, und ich glaube, wir müssen ein bisschen einsortieren, weil ich glaube tatsächlich, du kannst mit Aktien schlechte und gute Erfahrungen machen, aber ja. du warst ja definitiv in einem anderen Bereich unterwegs. Das muss man ja sagen. Also das heißt, in dem Moment, wo es wirklich um Hebel geht, das muss man einfach so sagen, da geht es dann um den fünffachen, zehnfachen, 50-fachen oder 100-fachen Wert eines Papieres auf einmal. Das heißt, man spielt ja mit auf einmal Beträgen, die man ja gar nicht sieht. Also man setzt dann vielleicht 100 Euro ein und in Wirklichkeit gehören da 3-4 Nullen dran.
Genau, richtig. Also das ist natürlich eine sehr risikoaffine Art und Weise. Aber das gehört natürlich in der Spielsucht auch dazu, dass du das Risiko steigerst, dass du mit kleinerem Gewinn irgendwann nicht mehr zufrieden bist, weil es gibt dir kein Selbstwertgefühl, wenn du nach 4 Wochen mit Apple 500 Euro verdient hast. Wenn du es ansonsten gewohnt bist, mit hohen Beträgen umzugehen und vielleicht auch hohe Einnahmen hast und eine Firma hast mit hohen Umsätzen und so weiter, dann sind 500 Euro für dich in ein paar Wochen, gibt dir keinen Kick, gibt dir keine Zufriedenheit. Und
also es ist spannend, aber ich glaube, wir sind hier so also an einer Stelle, wo man es eigentlich ganz gut merkt, weil natürlich, wenn ich sage, ich habe jetzt zum Beispiel eine Apple-Aktie, um das Beispiel fortzuführen, und habe dort $500 oder 500 Euro gewonnen, dann sage ich jetzt erstmal in meinem Naiven, wunderbar, ich habe mit einer Anlage Geld verdient. Und ich glaube, der Punkt ist halt, wenn der Kick dazu kommt, ja, wenn man einfach sagt, pass mal auf, das ist einfach, ich bewege mich in ein Risiko, das ich eigentlich, wo es nicht mehr um das Normale geht. Es ist immer dann, wenn du, sag ich mal, überproportionale Gewinne machst, dann geht es natürlich auch ins Risiko.
Nee, du hast völlig recht. Deine Anlagemethode ist die viel bessere und viel gesündere. Und vor allen Dingen ist sie deswegen gesünder, weil du dich nicht tagtäglich die ganze Zeit damit beschäftigen musst. Wenn ich überlege, was ich Lebenszeit vergeudet habe, um mich mit den Aktien zu beschäftigen, statt mit meiner Familie, mit Freunden, mit mir selber andere Dinge zu tun, ist der Verlust ja noch viel höher. Weil du nimmst ja irgendwann dein Umfeld gar nicht mehr richtig wahr. Die Dinge, wo du bist, da bist du eigentlich ganz woanders. Das ist ja noch viel schlimmer. Die Lebenszeit, die du mental gebunden warst mit diesem Thema. Und wenn du jetzt Aktien kaufst und sagst, ich gucke im halben Jahr wieder rein und dann habe ich vielleicht sogar noch Gewinn gemacht, und ist das viel, viel gesünder, viel besser als das, was ich getan habe. Gar keine Frage.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Gruninger. Seine Mission ist heute spielfrei. Er ist spielsüchtig und hat Millionen verspielt mit Hebelprodukten, mit Trading. Michael Gruninger ist mein Gesprächspartner.
Ja, ich wollte so ein bisschen einordnen, dass hier so der Hebel eigentlich das Dramatische ist. Wenn wir irgendwie für uns sparen oder Geld anlegen und es dann vielleicht mal rauf, genau, und es mal rauf oder runter geht, dann gehört das, sage ich mal, zu den normalen Geschehnissen dazu. Hast du ja auch gesagt bei Google, ja, das war dann halt die falsche Stunde.
Genau. Heute steht Google, sie haben ja ein paar Mal Aktiensplit gemacht, wahrscheinlich bei 5.000, 6.000. So, hätte ich damals nur die Aktie investiert, hätte es liegen lassen bis heute, hätte ich wahrscheinlich die 2 Millionen auf dem Weg in den 15 Jahren verdient.
Und hättest die Zeit gehabt.
Deswegen ist das, was du sagst, völlig richtig. Ja. Aber so konnte ich das leider damals nicht sehen.
Das heißt, mir fällt jetzt natürlich auch die Geschichte von Uli Hoeneß ein. Das heißt, das ist aber auch, ich meine, da habe ich auch irgendwie was von, wie viel Trades der in der kurzen Zeit gemacht hat. Das heißt, da haben wir wahrscheinlich ein ähnliches Bild liegen, ne?
Ich will jetzt nicht über den Uli Hoeneß richten.
aber einfach nur, mir kam nur der Gedanke, dass ich habe da irgendwas mal von 20.000 Trades gehört und ich weiß nur, als ich die Geschichte dann irgendwie gehört habe, dass es dann auch hieß, es liefen so und so viele tausend Trades manchmal tagsüber.
Und der hat ja nachts gehandelt und Wochenende gehandelt, weil er mit Devisen gehandelt hat. Ganz kurz übrigens zum Uli Hoeneß möchte ich vielleicht nur sagen, ich habe ja für mein Buch auch Menschen angeschrieben, die eine gewisse Expertise, eine gewisse Bekanntheit haben, und habe auch den Uli Hoeneß angeschrieben. Und er hat zwar für mein Buch abgesagt, aber er war einer der ganz, ganz wenigen, die sofort persönlich abgesagt haben. Also ich muss wirklich sagen, menschlich ganz toll, weil von den meisten bekommst du einfach keine Antwort. Er hat innerhalb von kürzester Zeit zwar negativ geantwortet, aber persönlich geantwortet. Das finde ich ganz toll, muss man auch mal erwähnen.
Also du hattest den gleichen Gedanken, den ich jetzt gerade in unserem Gespräch hatte, dass ich natürlich sage, ja, also es war jetzt gar nicht, wahrscheinlich ist er finanziell auch in der Lage, dass es, und will da gar nichts reininterpretieren, vermutlich kann er sich das leisten und hat auch gar nicht irgendwie diese Probleme, aber ich glaube, es ist ein Alarmzeichen, wenn ich so viele Trades laufen habe, dass ich es nicht kontrollieren kann.
Ja, ja, vor allem, wenn du eigentlich einen ganz anderen Job hast.
Ja, also
er hat ja nur seine Passion ist ja eigentlich nicht Börsenhändler, sondern er ist ja in anderer Funktion sein Leben lang gebunden und erfolgreich. Ja. Und das nimmt es eben, dass man sich da für sowas dann noch so viel Zeit nimmt, ist normalerweise ein Alarmzeichen. Ja.
Und wenn heute jemand entdeckt, vielleicht nach unserem Gespräch, wow, ich habe ein Problem, kann er sich an dich wenden?
Herzlich gerne, absolut. In jeder Frage, helfe ich gerne weiter, wenn ich das kann. Das wäre sogar mein Wunsch, sozusagen, wenn ich die Rückmeldung bekäme, ich kann irgendwas weitergeben, was jemandem nützt, das würde mich sehr freuen.
Und ich finde das immer schön, wenn jetzt tatsächlich aus deiner doch, sage ich mal, ja, durch schicksalhaften Geschichte, dann wirklich diese Idee Mission spielfrei wird. Und ja, wenn du vielen Menschen vielleicht durch dein Vorbild, durch das, was du erlebt hast, zeigst, hey, pass mal auf, den Schmerz müsst ihr nicht selbst erleben, sondern brecht einfach so früh wie möglich ab und vielleicht erkennt der ein oder andere an deiner Geschichte, dass er vielleicht noch am Anfang steht.
Und dort dann aufhören kann, das wäre toll.
Also, bevor man all diese Sachen mit Familie, Freunden und dann auch Gefängnis hat, ich glaube, das ist etwas, was, ja, sollte man sich ersparen.
Unbedingt. Also vor allem dann, das Schlimmste war jetzt gar nicht rückblickend das Gefängnis, sondern das Schlimmste war, Menschen im Umfeld betrogen und belogen zu haben. Und denn eigentlich gibt es Punkte davor, aber das ist der letzte Punkt, an dem man eigentlich dann irgendwie einen Absprung schaffen sollte. Das Gefängnis war dann nur sozusagen doch das Anhängsel daran. Aber das Schlimmste für mich, rückblickend, ist genau dieser Punkt.
Schwingt trotzdem die Angst mit? Ich weiß nicht, wahrscheinlich wirst du keine Trading-Plattform mehr dich einloggen, du wirst keinen Zugang haben, aber schwingt diese Angst mit oder fühlst du dich gesichert?
Im Moment fühle ich mich gut, was diesen Teil angeht, aber ich weiß mittlerweile, dass es genau der Zeitpunkt ist, an dem man achtsam sein muss. Wenn du dich sicher fühlst, wenn du dich gut fühlst, da bist du am angreifbarsten. Und deswegen werde ich auch weiter die Therapiestunden wahrnehmen und habe gelernt, eben jetzt da besonders darauf zu achten, dass da nichts anbrennt. Weil man muss ehrlich sein, auch wenn ich die Sucht im Griff habe, süchtig bist du dein Leben lang. Also wenn jemand sagt, ich habe die Sucht besiegt, ist ein schöner Spruch, aber das wird sich am Ende zeigen, ob das wirklich stimmt oder nicht. Und das ist, bis dahin ist es eine Aufgabe und ein Weg, der bei mir noch lange nicht zu Ende ist und wahrscheinlich erst am Ende des Lebens zu Ende sein wird.
Und ich glaube, hier kann man die Parallele zum Alkohol ziehen oder zu anderen Drogen. Das heißt, wenn die Abhängigkeit da ist und der Umgang nicht aus irgendeinem Grund nicht machbar ist, heißt es ein Leben lang weglassen.
Ganz genau, absolut.
Und leider haben wir ja viele Verlockungen.
Ja.
Also auch du. Ich meine, ich sag mal.
Ja, jeder.
Du gehst ins Netz, um irgendwas zu recherchieren, dann, keine Ahnung, wirst du irgendeine Werbeanzeige sehen, es wird irgendwas links oder rechts blinken, du wirst einen Artikel sehen. Vielleicht entdeckst du sogar eine Aktie, von der du sagst, das ist eindeutig, die könnte.
Es ist nicht nur das, es sind auch die Menschen um dich rum. Ich habe im Gefängnis so viele Menschen kennengelernt, die nur gehört haben, 2 Millionen Depot irgendwie, und dann lauten sofort daraus eine Kompetenz ab und sagen, wenn du draußen bist, dann musst du mir zeigen, wie das geht und so weiter. Ja, die haben nicht daraus abgeleitet, ich sitze jetzt deswegen hier, weil alles schiefgelaufen ist, sondern die haben nur den Fall gehört, den sie für interessant gefunden haben. Und natürlich hast du dementsprechend dann Verlockungen oder Dinge, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und das ist meine Aufgabe, dass ich dem jetzt die richtigen Dinge entgegensetze und das, was ich hart gelernt habe, jetzt auch wirklich in der Realität umsetze. Und da tun mir natürlich auch gerade solche Gespräche gut, weil je mehr man darüber spricht, umso präsenter hat man diese Dinge auch im Kopf.
Naja, und du hast jetzt ja, sag ich mal, auch einen Vorteil. Du hast wirklich die Geschichte ausgebreitet. Sie ist ganz offen, was natürlich auch dazu führt, dass mehr Menschen auf dich schauen.
Klar. Ist ja so. Und wenn dann welche da dabei sind, die sich vielleicht in Teilen wiedererkennen und sagen, oh ja, da muss ich aufpassen oder gut, dass mal einer sagt oder hier, die Dinge sehe ich auch, dann ist doch die Mission spielfrei schon fast erfüllt, zumindest was die nach außen angeht.
Ich danke dir für diese ganz große Offenheit in dem Gespräch. Ich danke dir dafür, dass du darüber sprichst und ich drücke dir die Daumen, dass du vielleicht in die Lage versetzt wirst, vielen Menschen dabei zu helfen, dieses Problem auch zu lösen und loszuwerden, weil ich finde, dann hat deine Geschichte einen ganz besonderen Wert.
Ja, das ist die Hoffnung, die ich auch damit verbinde, dass es zumindest dem einen oder anderen hilft. Und mir selber hilft es. Und jetzt werde ich den Weg auch so weitergeben, nachdem ich ihn eingeschlagen habe. Und danke dir herzlich für die Einladung, für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.